Guten Morgen, Jens. Deine heutige Mission: digitale Souveränität aktivieren.
Willkommen bei Rethys Reset, dem Podcast für den digitalen Neustart. Hier spricht Jens Blust, IT-Unternehmer, Digitalstratege und der Mann, der den Knopf zum Netzwerk-Reset drückt. Digital souverän statt digital abhängig. Der erste Schritt beginnt heute.
Herzlich willkommen, ich bin Jessica Sander und bei mir sitzt Jens Blust, der Mann, der den Reset-Knopf in der IT-Welt drückt. Hallo Jens.
Guten Morgen Jessica, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, und heute starten wir wirklich mit unserer allerersten Folge und mit einer ganz besonderen, denn wir lernen dich als Menschen kennen. Wir sprechen über deine Vision und warum es jetzt so wichtig ist für Unternehmen, die digitale Unabhängigkeit zu erreichen. Ich freue mich tierisch, dass wir loslegen und natürlich muss ich die Frage am Anfang stellen. Es ist unsere allererste Folge. Jens, wie geht's dir?
Ich bin aufgeregt. Ich habe ein kleines bisschen Lampenfieber, wobei nach dem ersten Kaffee heute Morgen und als ich dann kurz Revue passieren habe lassen, worüber wir heute so sprechen, war eigentlich ganz schnell klar, dass mir das so aus dem Herzen geht, dass ich meine ganze Aufregung ganz kurz zur Seite schieben kann. Es war aber ein klein wenig Aufregung mit dabei, gebe ich zu.
Aber das gehört ja auch dazu. Ich meine, das ist ja immer was Besonderes, wenn wir mit einem Podcast starten und du brennst ja für dieses Thema und ich freue mich so sehr, dass wir das jetzt hier zusammen machen können. Und wir haben ja gesagt, wir starten immer mit einer provokanten Frage zu Beginn der Folge. Und da möchte ich gleich mal loslegen mit. Und zwar mit der Frage, was wäre, wenn Microsoft morgen alle Lizenzen kappt, wären die meisten Unternehmen dann noch handlungsfähig? Ganz kurz erstmal.
Wow. Da muss man natürlich ganz kurz mal das Bild rücken. Microsoft ist ja einer der größten Softwarehersteller und wenn man natürlich beim größten Softwarehersteller das Licht ausschalten würde in Deutschland, wäre natürlich der Effekt unglaublich. Es würden die Schranken nicht mehr aufgehen, die Leute würden nicht mehr in ihre Büros reinkommen, die Produktion würde stehen, die Lichter würden nicht angehen oder nicht ausgehen, einfach weil ganz, ganz, ganz viele Vorgänge mit der Software in verschiedensten Bereichen gesteuert wird und sich zu wenig Gedanken gemacht wird, wie man vielleicht in so einem Fall das ja entweder plötzlich durch einen Hackerangriff oder eher angekündigt durch vielleicht, keine Ahnung, eine internationale Thematik, irgendwelche Zollthemen, plötzlich Microsoft sogar gezwungen wird, bestimmte Themen abzuschalten. Und ich bin der Meinung, dass man, wenn man sich darauf vorbereitet hat, kann man dafür sorgen, dass trotzdem die Schranke aufgeht, kann man dafür sorgen, dass vielleicht innerhalb endlicher Zeit, die man vorher eingeplant hat und die man, von der man weiß, wie viel man braucht, dass man dann in der Lage ist, trotzdem zu reagieren, die Lichter einzuschalten, morgens vielleicht die Kaffeemaschine trotzdem zum Brühen zu bekommen.
Was du hier beschreibst, klingt ja erstmal sehr dramatisch. Aber jetzt würde ich doch gerne mal wissen, warum oder wann hast du gesagt, jetzt ist der Punkt, dass ich darüber sprechen möchte? Warum braucht es jetzt dringend einen neuen Blick auf IT und auf diesen Bereich? Und warum muss man sich jetzt um seine Unabhängigkeit und Souveränität kümmern?
Ich sehe seit über 10 Jahren eine steigende Abhängigkeit von einzelnen, und damit meine ich Komponenten, und damit meine ich jetzt nicht nur dieses Thema, dass man jetzt von einem bestimmten Softwarehersteller oder einem bestimmten Gerät oder einem bestimmten Hardware, ich sage auch, abhängig wird, sondern auch von Menschen oder von bestimmten Ereignissen, die unbedingt da sein müssen, damit alles funktioniert. Und ob das ein besonderer Wachrüttelpunkt war tatsächlich, als die internationale Hardwareversorgung im IT-Bereich stillstand, als dieses Schiff, die Evergreen, im Panama-Kanal stecken geblieben ist. Okay. Es war für manche Unternehmen nicht möglich, trotz entsprechender Vereinbarungen, trotz weiterer Maßnahmen nicht möglich, bestimmte Ersatzteile zu beschaffen. Aber die mussten von einem bestimmten Hersteller kommen und die kamen nicht. Und die Unternehmen waren nicht in der Lage, einfach von einem anderen Hersteller einen Teil zu benutzen, einfach weil sie nicht vorbereitet waren. Das war so der markanteste Punkt. Und wenn man sich dann, also so ein Einzelereignis, ähnlich wie die CrowdStrike-Thematik mit dem Viren, als CrowdStrike, ein großer Virenhersteller, ein Update rausgebracht hat, das weltweit Millionen von PCs lahmgelegt hat. Das sind so Themen, wo ich sage, es wäre gut, wenn ein Unternehmen in der Lage wäre, auf sowas entsprechend zu reagieren. Aber nicht, weil es ein Gesetz vorschreibt, sondern weil es das Überleben des Unternehmens sichern soll. Man muss souverän sein, wenn man in die wenn man sich in Abhängigkeiten begibt, sei es jetzt von einzelner Software, einzelnen Herstellern, einzelnen Personen, dann ist man das Gegenteil von souverän. Man kann nicht mehr handeln. Und ich habe immer mehr gemerkt in den letzten Monaten und Jahren, wie sich die Unternehmen nach und nach immer stärker in die Arme von bestimmten Herstellern begeben. Und Microsoft ist da nur ein Name. Und diese Umarmung überhaupt nicht mehr realisieren. Und die irgendwann so vollständig ist, dass es den Unternehmen, selbst wenn sie es wollen, viel, viel, viel Energie und Aufwand kostet, sich daraus noch zu befreien.
Genau, über die Abhängigkeiten werden wir noch ein bisschen mehr sprechen. Jetzt wollte ich gerne nochmal damit starten, dass wir so ein bisschen mehr dich kennenlernen, deine Vision, wie du auf diesem Weg überhaupt gekommen bist, da wo du jetzt bist. Erzähl nochmal, was dich antreibt und deine Vision persönlich ist.
Mich treibt tatsächlich an, dass wir hier in Deutschland oder überhaupt unglaublich gut waren. Wir waren technikverliebt, wir haben neue Standards gesetzt. Wir waren diejenigen, die Technologie nach vorne gebracht haben, viele, viele Jahrzehnte lang. Und in den letzten Jahren merke ich zunehmend eine Geschlossenheit, also eine Reserviertheit gegenüber neuen Technologien, eine Reserviertheit dagegen, neue Dinge zu lernen, diese Dinge umzusetzen und zu was Neuem zu schaffen, mit dem man dann zwei Schritte nach vorne machen kann. Und ich sehe, dass damit die Wertschöpfung aus Deutschland einfach verschwindet. Ich möchte das jetzt gar nicht so als Deutschland als Land sehen, sondern es geht eher darum, wir leben hier und wenn hier eine Wertschöpfung stattfindet, dann haben wir hier auch eine lebenswerte Zukunft. Wir sorgen dafür, dass unsere nächste Generation überhaupt eine Möglichkeit hat, hier noch in Wohlstand und in einem guten Umfeld zu leben. Dafür müssen wir aber tatsächlich Mehrwerte schaffen. Und diese Mehrwerte kriegen wir aber nicht dadurch, indem wir einfach nur Geld ins Ausland überweisen, einfach nur immer nur Technologien importieren. Wir müssen tatsächlich wieder zu einem starken Player werden. Und wir können das. Aber dafür müssen wir einen anderen Weg beschreiten. Und der geht in die Richtung, dass wir Wissen aufbauen, dass wir Strukturen stärken, dass wir tatsächlich auch Technologien, alternative Technologien nutzen, entwickeln, nach vorne bringen. Es zwingt doch kein Unternehmen, einen bestimmten Hersteller zu nutzen. Man kann ja auch einen anderen Hersteller nutzen. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann habe ich die Wahl, dann bin ich souverän, dann kann ich frei entscheiden. Und ich sage, am Ende des Tages ist doch das, was am nachhaltigsten ist. Die Unternehmen überleben oder leben weiter, damit die ganzen Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, deren Familien, deren Kinder, die dann wiederum in die Kindertagesstätten und überall anders sind. Wir können doch hier die Zukunft erschaffen, aber dafür müssen wir mutig sein und dafür müssen wir diesen Weg nach vorne gehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man gerade zu sehr mit der Angst beschäftigt ist, der Angst vor Hackerangriffen, der Angst davor, dass irgendwas nicht mehr funktioniert oder sowas. Und ich sage das Gegenteil. Ich sage, wir müssen mutig sein, wir müssen Dinge ausprobieren und dieses vielleicht auch immer mal wieder im Kleinen einen Rückschlag einstecken, gehört eben dazu, um nach vorne zu gehen. Das ist das, was mich antreibt. Und wenn du meine Vision in kürzesten Sätzen fassen wolltest, würde ich einfach sagen, lass mich der sein, der den Unternehmen und Unternehmern den Mut gibt, tatsächlich diese Schritte zu gehen und sie auf den ersten 1, 2, 3 Schritten zu begleiten, damit wir in der Zukunft wieder eine lebenswerte Umgebung haben.
Wunderbar. Dein Unternehmen heißt ja Rethys. Dieser Podcast heißt Rethys Reset. Wie schaffst du es denn mit deinem Unternehmen für diese Nachhaltigkeit, für diese Vision zu sorgen, diese Vision voranzubringen? Wie sieht dein Alltag aus?
Wir haben seit einigen Jahren angefangen, das Wissen aufzubauen und uns darüber Gedanken zu machen, was denn alternative Konzepte sind. Wie könnte man denn sich aus solchen Themen befreien? Wo sind denn die wichtigen Standards, die man nutzen sollte? Und der Unterschied zu vielen anderen Systemhäusern liegt darin, dass wir nicht gebunden sind. Wir kennen mehr als eine Lösung. Und wenn jetzt jemand tatsächlich sagt, ja, ich möchte gerne hier das Thema Souveränität voranbringen, dann können wir sowohl organisatorisch helfen, nämlich indem man mit Checklisten oder sonst irgend mit verschiedenen Prozessen für Unabhängigkeit im Organisatorischen sorgt, vielleicht auch ein übergeordnetes Ziel für die IT definiert, das vielleicht noch eine Stufe über dem Thema Cyberrisk steht, nämlich diese Souveränität erlangen. Und wir helfen aber auch dabei, das umzusetzen. Wir wissen, welche Tools, welche Zusammenhänge funktionieren und unsere Techniker leben das. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen dem klassischen IT-Systemhaus, das, wenn du da anrufst, kommt Microsoft Office 365 oder heutzutage heißt das Produkt Microsoft 365. Und das ist natürlich eine einfache Lösung, aber die kostet ein horrendes Geld und bindet das Unternehmen. Und ich als Unternehmer, ich bin seit 25 Jahren Unternehmer, ich möchte eigentlich eher diese unternehmerische Sicht auf das Thema nach vorne bringen. Und das ist vielleicht auch das, was uns bei Rethys unterscheidet von dem klassischen Systemhaus, wo der Verkäufer, der Berater zu dir kommt und nur technisch auf die Thematik schaut.
Ich möchte gerne nochmal auf das Thema, was du ja auch angesprochen hast, das Thema Angst, dass viel mit Angst gearbeitet wird. Und ich glaube, es gab einen Moment vor 4 Jahren, wo du vielleicht auch ein bisschen von dieser Angst gespürt hast, als du auf einer Bühne standst und schon mal über das Thema Souveränität, Abhängigkeiten, Alternativen gesprochen hast, einfach sozusagen deine Ideen teilen wolltest. Da kamen Menschen auf dich zu, die dir gesagt haben, mach das jetzt besser nicht, weil sonst bist du irgendwann pleite. Erzähl nochmal genau, was das war und warum du jetzt trotzdem sagst, ich gehe diesen Schritt.
Ich hatte damals einen Start und hatte einfach die Idee, naja gut, es gibt natürlich Microsoft, aber es gab natürlich auch andere Firmen und ich habe damals einfach zu laut, zu frei gedacht und habe einfach mich auf eine Bühne gestellt und habe gesagt, na theoretisch könnte das ja auch ohne Microsoft funktionieren. Und ich hatte mir da leider dann auch das falsche Thema ausgesucht, denn Microsoft ist für viele IT-Systemhäuser zementiert. Auf der einen Seite ist es verlockend für ein Systemhaus. Natürlich verdient man mit Microsoft eine Menge Geld. Und wenn man Microsoft-Lizenzen verkauft und wenn man mit Microsoft sein Hauptbusiness betreibt, dann ist das natürlich auch ein ganz zentraler Baustein. Ich bin nur damals auf die Bühne gegangen, habe gesagt, vielleicht ist das für ein Systemhaus nicht schlau. Ich habe gesagt, diese Abhängigkeit, in der man sich da begibt, dass man plötzlich fast eigentlich seine Techniker auf Microsoft schult, man macht nur Microsoft, man bietet diese Lizenzen an, man macht es inkasso, man verkauft diese Lizenzen weiter, dass diese Abhängigkeiten gefährlich sind und dass man vielleicht überlegen sollte, ob man auch Alternativen ins Portfolio nimmt oder ob man sich wirklich so tief da bindet. Ich bin danach von einigen Systemhauschefs angesprochen worden, die hohe Partnerstati bei Microsoft genießen und wurde doch sehr konfrontativ, ja, zur Rede gestellt, wie ich denn mir eine Zukunft ohne Microsoft vorstellen würde und dass mir doch bewusst sein muss, dass wenn ich diesen Weg gehe, dass ich dann pleite bin, dass ich dann innerhalb kürzester Zeit nicht mehr in der Lage bin, am IT-Markt teilzunehmen.
Das war damals schon ein Schock, oder?
Ja, natürlich. Man muss sich da vorstellen, also diese ganze, heutzutage sind Open Source und Linux und solche Themen, das ist heutzutage gang und gäbe. 99% des Internets funktionieren ohne Microsoft. Damals.
Wir reden aber auch generell über die großen Tech-Giganten. Also genau. Es muss ja nicht nur Microsoft sein. Und genau. Du hast mir auch gesagt, die haben ja auch tolle Produkte, ne? Es ist ja nicht.
Gar keine Frage. Ja. Also es gibt einzelne Produkte von Microsoft, die sind wirklich unglaublich gut. Und wenn ich die benutzen möchte als Unternehmen oder benutzen muss als Unternehmen, dann treffe ich ja eine ganz klare Entscheidung. Aber vielleicht achte ich immer drauf, wie kann ich diese Produkte im Notfall durch etwas anderes ersetzen. Und je mehr Produkte ich von einem Portfolio nehme, desto abhängiger werde ich. Deswegen immer auf diese Standardschnittstellen achten, immer darauf achten, dass man da auch rauskommt. Und das war im Endeffekt meine Ansage damals, ja. Und die Systemhäuser oder die Chefs dieser Systemhäuser sind größere Firmen gewesen. Die haben ganz klar gesagt, naja gut, aber der Kunde soll ja auch abhängig bleiben von uns.
Mhm. Okay, das war so eine deutliche Aussage.
Und auch da war ich dagegen. Ich bin der Meinung, dass dass das Unternehmen auch unabhängig vom IT-Dienstleister sein muss. Auch der muss ausgetauscht werden können. Und das ist vielleicht auch, um da den Bogen zu spannen, ein Teil dieser Rethys-Thematik. Ich bin der Meinung, dass jeder Rethys-Kunde in der Lage sein muss, jederzeit den Dienstleister zu wechseln. Das kann ja mal irgendetwas passieren. Vielleicht wird man auch verkauft, gekauft oder irgendwo. Es kann mir eine Million Gründe geben, warum man den IT-Dienstleister wechseln muss. Wenn das aber dann dazu führt, dass plötzlich das Unternehmen in seine Betrieb beeinträchtigt wird, dann haben wir eine Größenordnung von Bedrohung für das Unternehmen, von Risiko für das Unternehmen. Das kann kein Geschäftsführer und kein Unternehmer wollen.
Du hast aber dann sozusagen nach diesem Erlebnis erstmal die letzten 4 Jahre zwar viel drüber nachgedacht und viel gearbeitet im Hintergrund, aber hast jetzt nicht mehr öffentlich darüber gesprochen.
Ja, in der Tat.
Und jetzt aber heute starten wir mit dem eigenen Podcast zum Thema Souveränität, zum Thema Unabhängigkeit. Warum hast du gesagt, okay, nee, jetzt möchte ich auch einen Podcast darüber machen und ja, jetzt muss ich darüber sprechen?
Vielleicht hat es damit zu tun gehabt, dass ich in der aktuellen Situation gerade, ich merke, wie sich diese Schlinge immer mehr zuzieht. Und bislang, wir hatten doch die letzten 30 Jahre immer mit Microsoft Software zu tun. Es hat doch alles super funktioniert. Und wie viele Leute haben ihr Word 2000 wirklich ewig benutzt? Und das war sein Geld wert. Und das hat auch gut funktioniert. Aber wir beobachten einfach seit ein paar Jahren, dass dieser Login immer stärker wird, dass man eben gezwungen wird, ein Windows 11 zu installieren. Mhm. Auf einem PC, sagen wir mal, es geht gerade diese Thematik durch den IT-Markt, dass viele PCs ausgetauscht werden müssen, weil ein Update auf Windows 11 gemacht werden muss und das Windows 11 auf der alten Hardware nicht mehr läuft. Aber die Hardware funktioniert noch hervorragend. Also wird ein funktionsfähiger PC rausgeworfen und durch einen niegelnagelneuen, aber eigentlich unnötigen Windows 11 PC ersetzt, der keinerlei neue Funktionalität für das Unternehmen bietet. Es gibt keinen Mehrwert. Mhm. Das ist einfach nur verschwendete Ressource. Und das ist das, was mich stört. Und je länger ich in diesem Thema bin, je mehr ich mit diesem Thema konfrontiert werde und jetzt gerade dieser in meinen Augen vollkommen unnötige Austausch von Hardware, nur damit eine neue Version vom Betriebssystem draufläuft, das keinen Mehrwert bietet. Das war so dieser Moment, wo ich gedacht habe, ich glaube, es ist an der Zeit, dieses Thema öffentlicher zu machen, mal öffentlich zu diskutieren. Wir diskutieren über Datenschutz, wir diskutieren über Informationssicherheit, über die neuesten Gesetze, Richtlinien und so weiter. Die Unternehmen sind voll mit Anforderungen, die sie gegenüber Dritten erfüllen müssen. Und keiner denkt daran, dass das Unternehmen aber auch ein paar Interessen hat, die so vital sind. Und ich zähle einfach, je länger ich mit dem Thema zu tun habe, das Thema Unabhängigkeit bzw. Souveränität. Souveränität sehe ich eher aktiv, Unabhängigkeit ist eher passiv. Das Thema Souveränität sehe ich als ganz wichtigen Leitpfeiler von einer nachhaltigen Unternehmens-IT.
Das heißt, was ist deine Vision für diesen Podcast? Was willst du den Unternehmen, den Hörern und Hörerinnen hier mit an die Hand geben?
Habt Mut. Schaut euch um. Fragt nach, ob es Alternativen gibt. Und wenn ihr neue Produkte, neue Hardware, neue Software, neue Prozesse, neue Systeme anschafft, achtet darauf, dass es standardisierte Schnittstellen sind, dass ein Exit möglich ist. Wir haben noch gar nicht über das besondere Thema Cloud gesprochen. Viele gehen in die Cloud, haben aber überhaupt keinen Plan, wie sie da wieder rauskämen, wenn es da Probleme gibt. Das kann man nicht mal schnell. Mhm. Also wenn man da schnell handeln müsste, könnte man es nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass man vorher weiß, wenn ich Produkt A einsetze oder Produkt B einsetze, dann habe ich die und die und die Abhängigkeiten. Und manchmal hat man keine Alternativen. Vielleicht schreibt es ein bestimmter Hersteller vor. Dann kann ich nicht anders. Und dann benutzt man das vielleicht auch. Aber man macht sich trotzdem darüber Gedanken.
Ist das bei den Kunden, die du hast? Also aus welchem Bereich sind deine Kunden vor allem?
Wir haben ganz quer durch die Bank hauptsächlich produzierender Mittelstand und Dienstleister. Wir haben kleine Konzerne, wir haben aber auch einen Solo-Selbstständigen, wobei ganz klar, je kleiner das Unternehmen ist, desto flexibler ist es immer in der Anwendung. Also für einen Solo-Selbstständigen oder für ein Unternehmen mit 5 Mitarbeitern ist es sehr viel einfacher, Dinge auszutauschen, während wenn ich 50 oder 150 PCs in der Produktion habe, dann geht das nicht so ganz so einfach, weil viel mehr Abhängigkeiten da sind.
Wenn du einen neuen Kunden hast, wahrscheinlich ist doch erstmal der Wunsch da, ach, lass uns doch einen der großen Tech-Unternehmen oder diese großen Unternehmen nehmen. Oder wenn wir über Microsoft sprechen, dass wir natürlich Microsoft nutzen wollen. Wie gehst du damit um? Oder gibt es diese Kundenwünsche gar nicht, sondern wird das dir überlassen? Oder da gibt's ja meistens schon, wahrscheinlich wenn sie zu dir kommen, gibt's ja schon ein fertiges System. Lieferst du gleich immer am Anfang so eine Exit-Strategie mit? Gehst du erstmal mit dem Weg mit? Oder wie läuft das am Anfang ab?
Das hängt natürlich davon ab, der Kunde. Ich erlebe, dass sich die Geschäftsleitung oder die Kunden da wenig Gedanken machen und diese Fragen, die du gerade gestellt hast, eigentlich nicht stellen. Mhm. Es wird gewartet, es wird darauf gewartet, dass der Berater oder das IT-Systemhaus etwas empfiehlt und das wird dann gemacht. Mhm. Und dadurch haben die deutschen IT-Häuser sehr viel mitzureden, was eingesetzt wird. Und gerade wenn die IT-Systemhäuser keine anderen Produkte kennen als von mir aus eine Microsoft Cloud oder eine Google Workspace oder sowas, dann implementieren die das auch. Das Unternehmen sollte sich aber fragen, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir? Was sind die Risiken? Und diese Fragen werden oft nicht gestellt beziehungsweise unter den Tisch gekehrt. Kommt jemand zu uns, dann ist eine meiner ersten Fragen, wir haben dazu ein schön aufbereitetes grafisches Tool. Wir analysieren mal so den Anspruch. Wo geht denn die Reise hin? Auf welche Themen legt der Kunde Wert? Und da geht es nicht um Technik. Es geht um solche Fragen wie auf einer Skala von 1 bis 5. Wie abhängig möchtest du von deinen Herstellern sein auf einer Skala von 1 bis 5? Wie wichtig ist dir auch der Datenschutz? Sehr kontroverses Thema. Wie wichtig ist dir, schnell wieder auf die Beine zu kommen? Wie wichtig ist dir Compliance? Und daraus ergeben sich ganz schnell Do's and Don'ts bei diesem Kunden. Und es gibt Kunden, die sagen ganz klar, wir wollen genau ein bestimmtes Produkt, dann gibt's keine Beratung, dann kriegt er genau dieses Produkt. Auch Retis verkauft Microsoft-Produkte, ganz klar, weil unsere Kunden die auch in bestimmten Bereichen benötigen. Aber wir sind offen für die Frage, brauche ich das wirklich? Ist es notwendig? Kann ich es anders machen? Und jetzt ein schönes Beispiel. Wir hatten gerade im Zusammenhang mit dieser Umstellungsthematik auf Windows 11 Anfragen von größeren produzierenden Unternehmen, die klar gesagt haben, komme ich um diese unnötige Umstellung irgendwie drumherum? Einfach wäre gewesen zu sagen, nein, kaufen Sie Windows 11 PCs. Unsere Antwort war, natürlich geht, aber wir müssen evaluieren, wo gibt's Probleme, was muss man ändern, sie müssen sich's angucken und das Ergebnis war dann, dass wir tatsächlich jetzt zwei Mittelständler auf Linux umrüsten.
Und ist diese Umrüstung dann problemlos? Also ist es einfacher, als sozusagen die Computer auszutauschen?
Technisch gesehen ist es problemlos, ja. Mhm. Für den Benutzer, der davor sitzt, ist unsere Erfahrung, es ist im ersten Moment, sieht's anders aus. Man könnte natürlich noch das Hintergrundbild anpassen, aber die Programme sehen ein bisschen anders aus oder die Oberfläche, da ist dann die Ecke rechts oben nicht mehr eckig, nicht mehr rund, sondern eckig oder eckig und nicht mehr rund. Oder das rote Schließenfeld von einem Fenster ist links oben statt rechts oben. Also wir reden von geringen Anpassungen. Unsere Erfahrung ist, dass die Menschen, die diese Umstellung gemacht haben, nach wenigen Tagen, 2 Wochen, 3 Wochen, sich schon fast nicht mehr daran erinnern können, wie es davor war. Diese in dem Moment, wo es benutzt wird, in dem Moment, wo die Menschen merken, hey, das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Ich mache ja immer die Menschen arbeiten noch in ihren Vorgängen. Die rufen ein bestimmtes Programm auf und dann machen die da ihre Mausklicks und das machen die darunter, ob da Linux drunter läuft oder Windows drunter läuft, macht keinen Unterschied. Der Drucker druckt, ob da Windows drunter läuft oder Linux drunter läuft. Das ist unsere Aufgabe. Die Technik ist unsere Aufgabe. Und die Menschen, ist unsere Erfahrung, haben überhaupt keine Probleme damit, auch wenn die Sorge der Geschäftsleitung immer groß ist.
Du hast gerade gesagt, da würde ich nochmal ganz gern drauf zu sprechen kommen, vielleicht nicht jeder, der diesen Podcast hört, kennt sich aus. Ihr habt auf Linux umgestellt. Warum ist denn das unproblematisch?
Meinst du jetzt das Problem unproblematisch im Sinne der...
Warum habt ihr euch für Linux entschieden? Also warum ist das die sinnvolle Umstellung?
Ja, das ist ganz einfach. Zunächst mal, Linux ist lizenzfrei. Das heißt, also es gibt natürlich eine Lizenz, aber die kostet kein Geld. Das heißt, ich kann jederzeit absolut kostenfrei Linux-Betriebssysteme auf einem beliebigen PC drauf machen. Das mache ich einmal und dann wird dieses Linux sehr, sehr, sehr lange auf diesem PC laufen. Wir reden nicht von einem Zwangszyklus wie bei, jetzt Microsoft, Windows, die ganz klar sagen, nach so und so vielen Jahren, nach 6 Jahren, ist dieses PC oder nach 10 Jahren ist dieses Betriebssystem end of life und dann musst du den Nachfolger kaufen. Und wenn der auf deinem neuen auf deinem alten PC nicht läuft, brauchst du auch einen neuen PC. Bei Linux sind diese Zyklen sehr viel länger. Ich kann auch heute noch Versionen von Linux benutzen, die schon länger zurückliegen, die auch noch auf sehr alten PCs laufen würden, die immer noch teilweise gepflegt werden. Diese Nachhaltigkeit, dass ich das Betriebssystem und die Hardware nicht mehr als Einheit betrachte, die gibt einfach die Möglichkeit. Jetzt bei unserem Mittelständler, bei dem einen Projekt, das wir gerade umgerüstet haben, der benutzt seine 4 Jahre alten oder 5 Jahre alten PCs einfach weiter. Die haben noch 2 bis 3 Jahre Restnutzungsdauer.
Das heißt, der hat ordentlich Kosten gespart.
Und der hat ordentlich Kosten gespart. Der hat alleine 50.000 Euro Hardware-Investitionen gespart in neue PCs. Er hat etwa 7.000 Euro Lizenzkosten gespart in Microsoft-Lizenzen. Und das Besondere ist, er spart das jetzt alle 4, 5 Jahre. Natürlich muss er PCs ersetzen, wenn die an ihrem Lebensende angekommen sind.
Aber nicht alle auf einmal, sondern dann, wenn es soweit ist.
Dann, wenn es soweit ist. Und das finde ich eine nachhaltige Ressourcennutzung. Irgendwann stirbt ein PC und irgendwann wird das Programm vielleicht zu anspruchsvoll für einen PC. Dann muss ich den ersetzen. Aber nicht nur, weil gerade der Hersteller sagt, ach, ich glaube, ich brauche mal eine neue Version vom Betriebssystem. Diese Zyklen sind bei Linux sehr viel länger. Und ich finde, der vollkommen unterschätzte zusätzliche Vorteil ist, wenn ich sehe, was für ein Aufwand getrieben werden muss, um ein Microsoft und reines Microsoft-Netzwerk sicher zu machen, da stimmen mir auch alle ITler zu, der ist immens. Vom Virenscanner über verschiedene Netzwerksperren, über Abtrennungen, Segmentierungen. Linux als Betriebssystem ist sehr viel unanfälliger. Und auf einem Linux laufen nur die Programme, die wir da installiert haben. Da wird nichts im Hintergrund nachgeladen, von dem wir nichts wissen, sondern das ist eine sehr, sehr genau definierte Umgebung. Die ist sehr viel wartungsfreundlicher. Das heißt, die Wartungskosten sind sehr viel niedriger und ich brauche ganz viel Software nicht mehr. Also, es spart Kosten. Jetzt muss man dazu sagen, vor 10 Jahren war die Linux-Szene noch sehr, sehr nerdig, sehr, sehr, ich sag's ganz lieb und freundlich, das waren Freaks, die sich gefreut haben, dass es zum Laufen bekommen haben. Dieser Unternehmensfokus, der war eher untergeordnet. Aber mit dem Erstarken der Clouds, des Wachstums, da ist so ein lizenzfreies Betriebssystem, mit dem ich mal 10.000 Server im Internet hochfahren kann, ohne 1 Cent Lizenzkosten. Da hat Linux wirklich unglaublich viel Stärke und Nachhaltigkeit erfahren. Und in der Zwischenzeit gibt's eben auch Unternehmen, Berater und Programme, die das gesehen haben und sagen, hey, das kann man auch nutzen. Und langsam ist dieser Weg gangbar und zwar ohne ein extrem hohes Risiko.
Wir haben ja auch diese wunderbaren Rubriken bei uns im Podcast und ich möchte gerne mit der ersten Rubrik starten.
Der Retis Aha-Moment.
Und zwar, wann hast du denn selbst realisiert, wie gefährlich digitale Abhängigkeit wirklich ist? Waren das schon die Beispiele, die du vorhin genannt hast oder was war es für dich persönlich?
Wann habe ich das realisiert, wie stark die Abhängigkeit ist? Also dieser, was ich vorhin gesagt habe mit der Evergreen, da hat man ganz klar gesehen, oh Mist, eine Produktion steht, weil wir ein bestimmtes Gerät nicht kriegen können. Das war natürlich schon so ein Aha-Effekt. Es gab nicht einen Moment, das war eine kontinuierliche, wenn man die IT-Presse oder überhaupt die internationale Presse mitverfolgt, dann kriegt man in meinem Beruf natürlich eine Menge mit. Ein ganz, ganz, ganz krasser Vorfall, und ich glaube, auf den spielst du auch gerade an, ein ganz krasser Vorfall ist der Hack der Microsoft Cloud. Das war ein Ereignis, das liegt in der Zwischenzeit ein Jahr etwa zurück. Da sind Microsoft Hauptschlüssel für ihre Cloud abhanden gekommen. Und du musst dir das so vorstellen, mit diesen Hauptschlüsseln kannst du nicht direkt in jede Daten reingucken, aber du kannst dir Nachschlüssel für alles machen, was in der Microsoft Cloud ist. Und das haben findige Sicherheitswissenschaftler rausgefunden, und zwar von den amerikanischen Sicherheitsbehörden, von Regierungssicherheitsbehörden, denen Zugriffe aufgefallen sind. Und Was ich so schlimm dabei finde, ist, dass es nicht durch die Presse gegangen im großen Stil. ITler wissen darüber Bescheid, auch die über die Risiken. Und diese Nachschlüssel, die sind nicht sperrbar. Das heißt, man muss heutzutage eigentlich davon ausgehen, dass wenn Microsoft nicht anderweitig irgendwelche anderen Maßnahmen ergriffen hat, dass eigentlich jeder Zugriff auf die Microsoft Cloud, alle Daten, die in der Microsoft Cloud liegen, potenziell gefährdet sind. Jetzt, klar, die Friseurmeisterin, die vielleicht gerade ihre Abrechnung darüber macht, das ist jetzt ein Ziel, das für einen Hacker eher uninteressant ist. Aber wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin, mit einer Produktion oder vielleicht sogar mit einer Forschung- und Entwicklungsabteilung, die ihre Daten konsequent in der Cloud ablegen, einfach weil es IT-Policy geworden ist, die müssen davon ausgehen, dass alles, was da drin gespeichert worden ist, auch in anderen Händen sein kann.
Das heißt, die erste Lösung ist schon mal auf jeden Fall nichts in der Cloud speichern.
So drastisch würde ich es gar nicht sagen, aber man muss entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Sprich, man kann heutzutage eigene Schlüssel generieren, mit denen man seine eigenen Daten in der Cloud zusätzlich verschlüsselt. Mhm. Das ist aber ein Aufwand und der kostet Geld und man braucht Know-how dafür. Also man kann, das ist nicht so einfach, wie mal weiter fertigstellen.
Aber das wäre dann Job für euch sozusagen, dass ihr das wieder machen könntet?
Das sage ich ganz, ganz, ganz klar. In dem Moment, wo es um hohe Sicherheitsthemen in Clouds geht, gibt es Spezialunternehmen, die nichts anderes tun. Mhm. Wir als Rethys verstehen uns als universeller Dienstleister. Wir sind dieser erste Ansprechpartner. Wir holen diese Unternehmen dazu, weil ich ganz klar sage, wir kriegen eine Basissicherheit in der Cloud dahin. Das kriegt auch jedes Systemhaus hin. Aber wenn man nicht eins dieser vielleicht 100 darauf spezialisierten Unternehmen in Deutschland hat, die nichts anderes tun als das machen, dann muss man davon ausgehen, dass die Daten eher unsicher sind. Auch wenn natürlich großes Dementi in der Sache immer wieder herrscht, aber da geht es ums Prinzip, ich übertrage die Daten in die Cloud und wenn ich die nicht vorher verschlüsselt habe mit meinen eigenen Schlüsseln, dann sind diese Daten immer für den Hersteller lesbar.
Ja, das hinterlässt, wir haben schon öfter darüber gesprochen, aber jedes Mal, wenn du es wieder erzählst, denke ich, oh mein Gott.
Ja, in der Tat. Es gibt tatsächlich... jede Woche große Zwischenfälle, große IT-Zwischenfälle.
Wo aber nicht so viel drüber gesprochen wird.
Es wird, viele Unternehmen befürchten natürlich Image-Schäden.
Na klar.
Und selbst wenn diese Probleme dann veröffentlicht werden, erfährt die Masse in der Regel nichts davon. Wir haben auch ganz häufig Datenabfluss, ob das jetzt Kreditkarten, persönliche Daten, Einkaufsdaten oder Ähnliches sind. Es ist immer gut, wenn man es entdeckt, aber es ist ganz häufig, läuft das im Hintergrund, ohne dass die Unternehmen überhaupt wissen, dass denen Daten geklaut worden sind. Also ich will gar nicht konsequent gegen die Cloud wettern. Bitte verstehe mich da nicht falsch. Die Cloud, also das Rechenzentrum im Internet, das von einem anderen betrieben wird, die Cloud, die hat ihre Daseinsberechtigung. Bestimmte Dinge lassen sich darüber hervorragend abwickeln und man muss abwägen, macht es jetzt zum Beispiel für einen multinationalen Konzern Sinn, bestimmte Sachen auszulagern? Und die Konzerne, die haben auch die Ressourcen, um Spezialisten einzusetzen, solche Sachen abzudichten. Aber Bogen zurück. Wer in Deutschland haben wir Mittelstand? In Deutschland haben wir wenige große Konzerne. Wir haben ganz viel Mittelstand. Und der Mittelstand kann sich diese Größenordnung von vernünftiger Absicherung schlicht und ergreifend nicht leisten. Die Kosten explodieren in dem Moment, wo ich in dem Bereich tatsächlich abseits von Standardlösungen unterwegs bin. Und für einen Mittelständler, der verschiedene Systeme einsetzt, wir haben ja E-Mails, wir haben Kalender, wir haben verschiedenste Datentöpfe. Man muss sich halt genau überlegen, was setze ich wohin, wo sind welche Daten, das sind wir wieder beim Datenschutz und bei der Informationssicherheit, die das aufbereiten, aber einmal grundsätzlich Gedanken machen und der Gedanke kann durchaus sein, oh, wir benutzen die Cloud noch für E-Mail-Transfer, in Ordnung, hervorragend, dafür ist die super. Mhm. Aber vielleicht liegen die ERP-Daten, die wichtigen Datenbanken, das Herz des Unternehmens, da wo die Wertschöpfung ist, da wo die Maschinen gesteuert werden oder die CAD-Programme laufen oder was auch immer, die liegen vielleicht in dem Bereich des Unternehmens, das nur noch für, sagen wir mal, staatliche Hacker zugänglich ist, wo man einfach sagt, okay, da muss dann für sie physisch in das Gebäude eingebrochen werden. Oder man braucht halt spezielle Hackerkenntnisse, um die Firewalls oder was auch immer zu überwinden.
Damit hast du eigentlich auch schon einen großen Teil meiner nächsten Frage beantwortet. Was bedeutet denn Unabhängigkeit für mittelständische Unternehmen wirklich und was nicht? Das ist wahrscheinlich ein Teil davon.
Ja, die Unabhängigkeit erstreckt sich über mehrere Bereiche, aber gerade so dieses Thema Dezentralisierung von den Services. Man nutzt nicht alles aus einer Hand oder man achtet darauf, dass man, wenn man tatsächlich alles aus einer Hand nutzt, dass man die Teile auch notfalls auslagern kann. Ganz wichtig ist auch diese Personenunabhängigkeit. Der Betrieb der IT darf nicht vom IT-Admin abhängen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben schon mehrere Fälle erlebt, in denen die Geschäftsleitung erpresst worden ist, als der IT-Admin die Kündigung bekommen hat. Der hat dann mal ganz kurz nachgefühlt, wie viel Euro dann so die Passwörter wert sind für das Unternehmen. Oder der IT-Admin verschwindet einfach es gibt einen Hack, die Daten sind alle weg und der Admin ist fort.
Oh.
Einfach weg. Ja gut, der hat gekündigt, lässt sich freistellen, kriegt vielleicht noch eine Abfindung und heuert im nächsten Unternehmen an.
Und das passiert häufiger, als man denkt, oder?
Ja, tatsächlich gibt's den Fall immer wieder. Ich kann die Admins natürlich auch verstehen, aber am Ende des Tages oft kriegen sie zu wenig Ressourcen, sei es jetzt Zeit oder auch Budget zur Verfügung gestellt, um überhaupt ihren Job richtig machen zu können. Und da ist einfach so diese übergeordnete Strategie wichtig. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, uns ist wichtig, dass wir souverän werden, und der IT-Leiter sagt, können wir machen, brauche ich aber noch einen Mitarbeiter, oder können wir machen, aber dafür benötige ich das und das Budget, dann wird das Ding für eine Geschäftsführung greifbar. Und dann kann man auch über ein Budget relativ klar die Ziele steuern und durchsetzen.
So, Jens, dann lass uns doch jetzt mal ganz konkret werden, und zwar mit unserer nächsten Rubrik.
Das Rätis-Rezept.
Stell dir vor, das hast du ja tagtäglich, ein Unternehmen kommt zu dir, sagt jetzt aber, ich möchte unabhängig werden, ich möchte souverän werden. Was sind 3 konkrete Schritte, wie das Unternehmen vorgehen kann, was ihr machen könnt, also wie man zusammenarbeitet, wie kann man souverän unabhängig werden?
Das allererste ist das, was du gerade gesagt hast, man muss sich überhaupt der Sache bewusst werden. In dem Moment, wo es mir bewusst ist, als Unternehmenschef oder als IT-Leiter von einem Unternehmen, kann ich überhaupt mal anfangen, dahin zu gehen. Dann hole ich mir zum Beispiel jemand wie uns. Es gibt andere Unternehmen auch in Deutschland, die das als Dienstleistung anbieten. Und wir analysieren einfach mal die Situation. Wir schauen uns an, wo sind Abhängigkeiten, die man einfach auflösen kann? Wo sind Abhängigkeiten, die für das Unternehmen bedrohlich sind? Wir schätzen die Risiken ab. Und das Unternehmen kann ja dann immer noch mit uns gemeinsam diesen Plan entwickeln, wie man das Stück für Stück ablöst. Es muss vollkommen klar sein, das ist keine mal schnell Hauruck-Aktion. Man will ja auch, dass die Budgets gesteuert ausgeben. Das heißt, es ist meistens dann ein Mehrjahresplan, mit dem man Stück für Stück die Sachen macht. Aber grundsätzlich Analyse, Test, Umsetzung, der klassische Dreiklang. Bevor man nicht weiß, wo die Probleme sind, kann man sie nicht angehen. Und dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man nicht Hals über Kopf irgendwas macht, sondern dass man testet, dass man plant, dass man evaluiert und dann aber auch als Unternehmen irgendwann diese klare Entscheidung trifft, so, wir können es machen, jetzt tun wir es auch.
Dann zum Schluss nochmal, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist zu handeln?
Es ist immer der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Wir haben jetzt die Situation, dass viele Unternehmen gezwungen werden, Hardware unnötig auszutauschen. Das heißt, wenn ich es jetzt mache, habe ich noch den Vorteil, dass ich eine große Investition unter Umständen ein bisschen strecken kann, dass ich jetzt nicht mal schnell 100 PCs ersetzen muss, sondern eben Stück für Stück. Wir haben auch die Situation, dass, naja, es wird schon knapp mit der Lieferbarkeit von PCs. Im Augenblick haben wir August, im Oktober ist die Deadline von Microsoft angesetzt. Es ist jetzt schon von Seiten der Distributoren und Hersteller absehbar, dass es Lieferschwierigkeiten für neue PCs gibt in den nächsten 3 Monaten. Das heißt, entweder geht der Preis durch die Decke für die wenigen, die noch lieferbar sind,
ja,
oder es gibt keine neuen PCs. Und die Unternehmen haben dann die Wahl zwischen unnötig hoher Kosten oder Compliance-Verstoß. Die Leute, die das jetzt zum Anlass nehmen und sagen, okay, wir starten jetzt, wir fangen an und vielleicht ist der erste Schritt, dass wir nicht 100 PCs ersetzen, sondern mal die ersten 30 oder die ersten 20 mit einem bestimmten, in einem bestimmten Bereich, wo es vielleicht einfach ist, dass wir da einfach hergehen und sagen, okay, lass uns schauen, wo sind wir abhängig, wo können wir Kosten, wo können wir unnötige Kosten sparen und wo können wir nachhaltig für Ertrag, also für eine höhere Produktivität sorgen. Also es geht zum einen um Risiken minimieren, aber zum anderen auch daran, dass wir kosteneffizient sparen, dass wir einfach wieder effizient werden. Ja, und nicht einfach nur Geld rausballern, nur weil gerade irgendwie ein schöneres Hintergrundbild irgendwo auftaucht.
Jens, vielen, vielen Dank. Ich finde, das war eine wunderbare erste Folge. Wir haben dich ein bisschen kennengelernt, das werden wir natürlich noch ausbauen, aber auf jeden Fall deine Vision. Und ich glaube, es ist auch sehr gut rübergekommen, warum es jetzt wichtig ist, einfach die nächsten Schritte zu machen. Und ich freue mich, dass wir diesen Podcast jetzt zusammen machen. Und ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt in der ersten Folge.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist gerade der Anfang. Wir sind an einem Anfang. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn wir Hörer und Hörerinnen und vielleicht, wenn ich auch dich dafür begeistern kann, dass wir hier noch dieses Thema einfach ein bisschen stärker in den Fokus rücken und vielleicht nicht nur die Unternehmen da mitnehmen können, sondern auch die Auswirkungen auf einzelne Personen, auf jeden Einzelnen beleuchten, weil jeder von uns hat in der Zwischenzeit irgendwo was mit Daten und Internet und diversen anderen Themen zu tun. Und schon da gibt's auch ganz, ganz viele Ansätze, die jedem Einzelnen helfen können.
Ja. Also mich hast du damit auf jeden Fall schon abgeholt und ich mache mir auch schon die ganze Zeit Gedanken und werde in Zukunft sicherlich auch hier das eine oder andere umstellen, natürlich mit deiner Hilfe. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da können Sie einfach rüber switchen. Die haben wir nämlich auch schon für Sie natürlich bereitgestellt. Und zwar knöpfen wir uns da den Klassiker vor. Also ohne die großen Tech-Unternehmen geht es nicht. Und Jens wird uns zeigen, wie es nämlich doch klappt. Darauf freue ich mich sehr. Uns gibt's alle 2 Wochen, immer am Donnerstag. Abonnieren Sie uns am besten, damit Sie auch keine Folge verpassen. Und alle weiteren Infos, die stehen unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Schreiben Sie uns auch gerne, wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal mit dir, Jens, auf die nächste Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an dich.
Vielen lieben Dank an dich, Jessica. Es war mir eine Freude. Und nicht vergessen, digital souverän statt digital abhängig. Es ist Zeit für Ihren Reset.